Hallo, herzlich willkommen zur Endcast-Folge Nummer 3 mit Rio und Mo. Hallo, Mo.
Hi, Rio. Dritte Folge, das geht schon langsam hier richtig zur Sache.
Ja, jetzt sind wir schon alte Hasen, ja, und Routine und so weiter. Ja. Naja, von Routine kann momentan bei mir jedenfalls nicht die Rede sein, also ich habe die Woche hier kräftig umgebaut, letzte Woche, und bin jetzt in einem neuen Zimmer, aber hinter mir ist noch Wüste, deswegen steht so ein schönes Teil wieder hinter mir. Aber ich baue schon so ein Ministudio, ja, so für die Videoaufnahmen zu verbessern. Ja, ja, genau, ja. So eine kleine Studioecke. Naja, die Woche ging es ja richtig rund bei Android-Meldungen. Ja, die haben sich ja richtig überschlagen und wie sagt man, so richtige Panik ist dann zwischenzeitlich ausgebrochen, aber na, komme ich da auch später noch drauf. Ich würde sagen, ich fange mal mit dem ersten Thema an, weil du hast die letzten zwei Folgen mit den Themen begonnen. Ja,
jetzt fang ruhig an. Zeig, was du hast. Ich bin mal gespannt.
Ich bin schon ganz gespannt.
Wie ein Kaugummi.
Also, ich würde sagen, eine kleine Sensation war ja, ich hole mal wieder ein bisschen aus. Ja. Also, die viele Leute sagen ja, Google hat ein Problem mit Android. Zwar ist das Betriebssystem, verbreitet sich immer weiter und auch ziemlich schnell, 160.000 Aktivierungen pro Tag immer noch, ja, und das ist ja irre, das heißt, so eine Verbreitungsgeschwindigkeit, das gab es bisher noch nie, und deswegen wird erwartet, dass halt Google mit seinem Android-Betriebssystem da doch, einen riesen Marktanteil ja früher oder später bekommen wird. Ja. Aber alle sagen, Google hat ein Problem. Die haben zwar dann den Markt, aber die verdienen kein Geld damit. Und Eric Schmidt, der CEO von Google, sagt jetzt knallhart, bis zu 10 Milliarden Dollar im Jahr kann Google an Android verdienen. Und wieso? Klar, einmal durch die Aktivierungen an sich, Lizenzen auch, ja, Google verkauft auch Lizenzen, wenn auch anders jetzt wie andere Firmen jetzt ihr Betriebssystem lizenzieren würden. Das ist ja so nicht der Fall, weil es ja ein offenes System ist. Das heißt, theoretisch kann sich jeder China-Händler das teilnehmen und eben auch in sein Gerät einbauen und bringt dann ein Android-Tablet oder der Handy raus und fertig und muss dafür nichts zahlen. Das passiert auch ja mittlerweile oft. Aber es gibt ja spezielle Technologien, die man mit Android nutzen kann und die kann man dann eben lizenzieren bei Google. Und weiterhin ist es auch noch das Geschäft mit der Werbung. AdMob beispielsweise spielt da eine große Rolle in diesem 10 Milliarden Dollar Projekt, sage ich mal. Und ja, das wird also ein Löwenanteil sicherlich davon tragen. Zusätzlich auch, wenn eine Basis geschaffen ist mit Android, ist natürlich auch da gegeben, dass der User eben mehr Google-Dienste benutzt, als wenn er zum Beispiel ein Konkurrenzprodukt hätte. Wenn ich zum Beispiel ein Windows 7 Phone habe, kommt hoffentlich bald raus, ich bin da schon gespannt drauf, ja, Konkurrenz ist immer gut, dann wird er aber auch die Windows Live-Dienste beispielsweise verstärkt nutzen und Microsoft verdient da eben dann das Geld damit. Aber wenn jemand ein Android-Handy hat, dann ist natürlich die Chance größer, dass die Google-Dienste benutzt werden. Das fand ich ja schon eine interessante Aussage, wenn man bisher immer Angst hatte oder gedacht hatte, ja, Google kann kein Geld damit verdienen. Nicht, dass das irgendwie für die anderen Firmen interessant wäre. Ja, das war ja immer so, die anderen Firmen oder diese Analysten und andere Firmen haben das so gesagt, als ob das ein Grund wäre, für Android keine Programme zu schreiben, weil Google kein Geld damit verdient. Ja, das ist doch egal für ein Entwicklungsstudio, ob jetzt Google Geld damit verdient oder nicht. Hauptsache, die verdienen Geld mit ihren Apps. Also, Schnauze halten, ja. Aber jetzt heißt es eben, Google kann sehr wohl Geld damit verdienen. Und ja, da kann man ja mal gespannt sein, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ne?
Wir kriegen das halt nicht so mit. Wir kriegen das nicht so mit, weil Google halt eben das Geld nicht unbedingt am Endverbraucher verdient, sondern an den Firmen, die versuchen, an den Endverbraucher ranzukommen. Mhm. Also insofern finde ich es eigentlich ein relativ gutes Konzept.
Ja.
Und was man auch unbedingt sagen muss, ist, wie schon rauszuhören auch war, man muss nicht Google-Dienste nutzen.
Ja, genau. Android-Phone.
Man kann sie nutzen.
Ja, man muss es nicht.
Natürlich bietet es sich an. Klar, man hat seine Vorteile, bestimmte Dinge sind implementiert. Also wenn man es nicht tut, wäre man doof. Ich benutze die Google-Dienste vorne bis hinten.
Ja.
Also, ja.
Also ist schon interessant, so ein Android-Handy kann auch wirklich Leute konvertieren. Ne? Und zwar gerade jetzt vor kurzem hat wieder ein Bekannter von mir, ich will jetzt halt keinen Namen nennen, klar hier, ne? Aber der hat sich jetzt ein Android-Handy zugelegt, ja. Und der hat eigentlich die Google-Dienste grundweg abgelehnt, erstmal, ja. Der hatte so richtige Paranoia, richtige Panik, ja, davor. Und er hat also, ja, sieht Google als die Bedrohung der Welt an sich überhaupt, ja. Ja, er lacht schon. Ja, das ist wahr, ja. Ich meine, das gibt's tatsächlich. Ich bin da mit mehr Leuten konfrontiert, die jetzt das wirklich glauben und davon überzeugt sind, dass Google das Böse ist, TM, ne, Trademark. Und ja, da hat sich ein Android-Handy gekauft. Und was macht er jetzt? Jetzt benutzt er Google Mail und Google Talk und ja, jetzt ist er dem Untergang geweiht.
Oh, also das ist ja alles Mediensache.
Ja.
Es wird überall nur breitgetreten, Google ist schlecht, Google speichert alles und. In Wirklichkeit sieht es ganz anders aus. Google speichert viel, viel weniger als andere.
Ja.
Und Google ist aber offen und deswegen geht es immer durch die Medien.
Ja, ja,
Google ist eigentlich fair. Sie sagen, was sie tun und das ganz öffentlich. Und das finde ich gut.
Ja, ja, das ist schon richtig so. Da war vor kurzem ja auch so ein Fall, wo ich auch gedacht habe, ja, das sieht man mal. Was Google jetzt wirklich speichert. Und zwar war da mal die Drohung von Google wegen der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, dass Google Mail eingestellt wird, weil Google sich weigert, so viele Daten zu sammeln, wie die Vorratsdatenspeicherung verpflichtet. Das heißt, Google wird sagen, nein, Deutschland verlangt zu viel Daten von uns, so viel Daten wollen wir, können wir nicht speichern von unserem Benutzer und deswegen stellen wir den Dienst ein. Irgendwie hat sich das jetzt ja, wohl erledigt, weil die Vorratsdatenspeicherung ja erstmal in der Form vom Tisch ist. Und da muss man schon ganz klar sagen, ist schon traurig, ja, wenn der Staat mehr Daten will als eine private Firma, die damit ihr Geld verdient, haben will. Ja. Also das ist wirklich schlimm.
Man möchte auch nochmal erwähnen, jetzt insbesondere Datenschutzerklärungen, wenn man sich mal wirklich die Zeit nimmt, mal drüber zu gucken. Und mal so ein paar kleine Zeilen zu lesen, wird man feststellen, dass die AGBs zum Datenschutz bei Google viel, viel mehr für den Verbraucher ist als andere Anbieter. Insbesondere die große Firma mit M. Da muss man mal gucken, wenn man sich da so einen Account anlegt, was da in den AGBs drin steht.
Ja,
dass man da nicht noch seine Tochter verkaufen muss, ist gerade alles.
Ja, ja, so ein MSN-Account, das ist dann schon lustig, ne?
Ja, genau so ähnlich habe ich das. Genau so was habe ich auch gemacht.
Aber jetzt habe ich es gesagt. Nein, wir reden nicht davon. Nein, das ist niemals gesagt worden. Ja, das ist niemals gesagt worden. Ja. Mystery Software Network, okay?
War das ja, okay.
MSN-Account, okay. Ja, Mystery Software Network.
Nee, also grundsätzlich ist es so, man sollte mal die AGBs lesen und nicht immer über Google schimpfen und dann woanders sich reinklicken, was viel, viel schlimmer ist, sondern wirklich mal lesen und mal nachdenken, was man tut.
Genau.
Und nicht einfach nur, die haben in der Presse gesagt, Google ist der Datensammler und ist schlecht, deswegen muss es auch so sein. Glaubt ihr eigentlich alles, was in den Medien läuft?
Ja. Es ist viel, ja. Also ich meine, wenn man zum Beispiel die Sicherheit von Google Mail spricht, Google soll nicht meine Mails haben, ja, und automatisiert zu den Inhalten meiner Mails Werbung bringen. Ich meine, das ist ein Computerprogramm. Also noch habe ich keine Bedenken, dass ein Computer von mir persönliches Daten auswertet, ja, sofern die eben kein Mensch, sage ich mal, direkt zu Gesicht bekommt, sondern nur ein Computer. Also ich geniere mich nicht von meinem Computer, ja. Ich ziehe mich sogar nackt aus vor dem.
Also aber, gleich nochmal zur Korrektur. Jeder Anbieter, bei dem ich Mail habe, ja, auch wenn ich die Mail abrufe, hat theoretisch meine Daten. Weil so, worüber so sende ich meine Mails und worüber empfange ich denn so meine Mails? Über die Server des Anbieters.
Ja. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Wenn man jetzt Google Mail dann verteufelt, Google soll nicht meine Daten haben, tja, dann muss man halt seine E-Mails zum anderen Anbieter bringen und manche nehmen große Anbieter, dann ist auch dieselbe Form wie bei Google, also eine große Firma hat Zugriff auf die Daten oder man geht zum kleinen Internetprovider oder macht sogar selbst seinen Mail-Server, ja, ja, und dann hat man eben das Security-Problem bei sich zu Hause. Das ist wie viele haben Angst, dass ihre Daten, ihr Blog zum Beispiel bei Google, da haben sie keine Kontrolle drüber, da sind ihre Daten bei Google, dann kaufen sie sich oder mieten sie sich so einen Root-Server, um festzustellen, dass sie nach einer Woche gehackt worden sind, aber das merkt man dann erst nach einem halben Jahr, wenn man dann merkt, hoppla, mein Server ist schon seit einem halben Jahr als Spam-Schleuder benutzt worden, weil man einfach das nicht auf die Reihe kriegt, seinen Server abzusichern. Das ist immer so eine Geschichte. Ne? Also nur für Profis. Ja.
Und man sollte zusätzlich noch dazu sagen, dass der Root-Server ja irgendwo steht von einem Anbieter. Genau. Und dass diese Anbieter natürlich Zugriffe haben, genau, ist doch ganz klar.
Also wenn man das weiterführt und die Paranoia auf die Spitze bringt, dann muss ich sagen, Stecker ziehen, offline gehen und sich das mit Rauchsignalen genau verständigen, weil das Telefon kann ja schließlich auch abgehört werden.
Richtig.
Jo. Jetzt sind wir total vom Thema weg, ja.
Ja, nee, überhaupt nicht. Eigentlich nicht, weil ich sag mal, das Thema, was ich noch ansprechen wollte, ist in einem ähnlichen Bereich, und zwar Google Digital Right Management. Ah, aha. Also Google möchte ein neues Verfahren einführen für die, sag ich mal, geprellten Programmierer, die Programme schreiben und irgendwelche, sag ich mal, Leute, die es nicht mal 2,99 € haben für einen Programmierer, unbedingt ihr Gerät routen müssen und dann raubkopieren müssen. Ja, was ich auch nicht in Ordnung finde.
Sag das aber nicht in einem Satz. Routen und Raubkopieren nicht in einem Satz verwenden. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Ja, leider ist es so, dass es aber die meisten genau deswegen tun.
Nee. Sorry, Entschuldigung, dass ich dich da störe, aber das ist nicht so, dass du kannst Raubkopien auf dem Handy auch betreiben, ohne dass du es routest. Das sage ich aber gleich noch was dazu.
Okay, gerne. Kannst du absolut. auf jeden Fall hat Google jetzt eine recht intelligente Lösung. Google wird in Zukunft einen Server anbieten, der zur Prüfung von Applikationen dient. Das heißt, ein Programmierer, wenn er das möchte, er muss es nicht, möchte ich hier erwähnen, wenn er das möchte, kann er diesen Server dazu benutzen, um die, sag ich mal, Richtigkeit des Kaufes des Produktes zu authentifizieren. Und finde ich eine sehr tolle Idee. Wurde leider viel, viel Angst geschürt damit, also durch schlechte Informationen, die von anderen User weitergegeben worden sind, Leute, die einfach nicht richtig gelesen haben und ach Gott, dann kann ich ja meine Apps nicht mehr benutzen, wenn ich keine Flatrate habe. das ist eben nicht so. Also das System kann verschieden genutzt werden und der Programmierer kann entscheiden, inwieweit er das nutzt, aber diese Angst, die kann man widerlegen, weil die authentifizierten Daten werden zwischengepuffert. Das heißt, niemand muss Angst haben, wenn er jetzt keinen Empfang hat, dass er eine App nicht starten kann.
Genau.
Aber du wolltest was dazu sagen, Rio.
Ja, also das mit dem Routen noch kurz. Routen ist ja einfach nur, man macht das Handy auf, damit man auf bestimmte Dateien Zugriff hat, auf die man vorher keinen Zugriff hätte. Es ist sogar im Gegenteil so, dass es, ich weiß nicht, ob es aktuell immer noch so ist, aber früher war das so, dass wenn du dein Handy routest, dass du dann sogar einige Programme, einige Apps gar nicht mehr benutzen kannst. Ja, es gibt immer noch welche, die kann man gar nicht benutzen, wenn man es geroutet hat, weil es nämlich die Abfrage ja immer noch existiert. Ja, ob dein Handy praktisch zulässig ist, um das Programm zu installieren. War ja schon immer so, dass wenn du zum Beispiel was installierst, vom Marketplace beispielsweise, dass dann eben beim Google-Server abgefragt wird, ob das Handy berechtigt ist, diese App herunterzuladen, zum Beispiel ob das im speziellen Landesbereich verfügbar ist, ja, und so weiter und so weiter. Und das wird ja immer noch gemacht. Das Rooten ist eigentlich hauptsächlich dazu da, um andere Versionen vom Betriebssystem zu flashen oder eben um Dateien zu löschen, wo du jetzt auch schon mal angesprochen hattest. Motorola hat ja da Dateien draufgepackt zum Beispiel. Ja, machen auch anderen Firmen, zum Beispiel HTC mit ihrem ganzen Sense-Kram und so. Ja, beim Droid X beispielsweise, in den USA ist besonders schlimm, da ist sogar ein komplettes Spiel dabei. Ich glaube, das ist Need for Speed. Ja. Es will man das aber nicht haben. Das kann man aber nicht löschen, weil das eben in einem Teil praktisch vom Speicher ist, der normalerweise geschützt ist. Also man kann das routen und dann kann man zum Beispiel das Spiel löschen. Ja, diese Datei kann man löschen. Die Raubkopien, kurioserweise, ja, die Datei selbst, die App, ist ja in einem APK-File, Container. Ja. Und die kann man sich aus dem Internet ziehen und aufs Handy draufladen, auch manuell. Da braucht man keinen Marketplace dazu. Leider muss man sagen, gibt es tatsächlich Leute, die bieten gecrackte APK-Files an. Die kann man sich runterladen und kann es dann auf dem Handy installieren. Auch ohne Root, einfach so. Ja. Und das ist genau das Problem, wo auch Google früher oder später handeln musste. Gut, dass sie es jetzt früher gemacht haben. Muss aber auch dazu sagen, dass viele Entwickler deswegen bis dato keine Programme schreiben, weil sie eben kein ausreichender Schutz für ihre Apps haben. Ist eigentlich ganz schlimm, dass ich das sage, ne? Weil ich bin eigentlich für Open Apps, Open Source, frei verfügbare Programme. Ja? Aber dennoch muss man natürlich den Firmen zugestehen, wenn sie wollen, müssen sie auch ihre Programme schützen können. Und das ging eben jetzt in der Form hier jetzt nicht so gut. Meine einzige Befürchtung, die ich jetzt bei dem System habe, ist, dass die Apps, die ich kaufe, nur noch für das eine Gerät verfügbar sind und nicht mehr, wie es vorher war, für meinen Account. Das heißt, habe ich jetzt zum Beispiel ein neues Android-Handy, müsste ich alle Apps nochmal kaufen. Bisher war es so, dass ich, wenn ich den Account gewechselt habe auf das neue Handy, könnte ich alle Applikationen mitnehmen und brauche es nicht nochmal zu kaufen. Aber das ist eigentlich eine relativ kleine Sache, wenn man bedenkt, wie günstig die Apps sind.
Wobei, das kann man ja sicherlich auch noch ändern und anpassen. Also das muss ja nicht zwangsweise jetzt so kommen.
Ja, ich habe auch keine Information darüber, ob das wirklich so gemacht werden soll oder nicht. Das ist jetzt nur eine Befürchtung, die ich habe. Ansonsten habe ich auch die Sachen gelesen, die du jetzt angesprochen hast. Ja. Die Fehlmeldungen sozusagen, wo die Leute gleich durchgedreht haben. Das habe ich auch gesagt hier mit der Panikwoche. Da haben die Leute gedacht, jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt können die ihre Apps überhaupt nicht mehr nutzen. Und das ist natürlich alles wieder aufgebauscht worden durch die Medien. Man hat so das Gefühl, die warten immer drauf, bis irgendetwas Negatives über Google, über Android sagen können, ja. Sofort wird es dann so hingestellt, als ob das Schlimmste wäre, das jemals passiert ist, ja.
Ich möchte jetzt gerade nochmal dazu sagen, zu dem, was du vorhin gemeint hast, den Verlust der Apps bei Verwendung eines anderen Telefons, wo man vielleicht Angst davor haben müsste. Ich denke, das wird wahrscheinlich so gelöst werden, wie bei den Spielkonsolenherstellern, dass man einfach diese Sachen vererben kann. Das heißt, das alte wird deaktiviert und das neue wird aktiviert und schon habe ich wieder alle Apps.
Ja, das wäre natürlich auch eine gute Sache, wenn man das so machen könnte. Der Lizenzserver ist ja auch nur ein Cage, was der Entwickler übrigens abfragen kann. Der hat also keinen direkten Zugriff auf den Lizenzserver, sondern der kriegt nur die Informationen, die von Google gecached werden. Von daher ist auch das, was du gesagt hast, richtig, dass eben man keine Angst haben muss, dass wenn jetzt die App offline ist, sozusagen, wenn man keinen Empfang hat, dass die App dann nicht mehr funktioniert. Wobei, ich muss auch dazu sagen, im Prinzip stellt sich bei vielen Apps dieses Problem erst schon mal gar nicht, weil viele Apps von der Art her schon nicht funktionieren, wenn sie offline sind.
Also, 80%.
Ja, das war das immer wieder bekannt, er hat probiert, ein Handy, ein Android-Handy mit Prepaid-Karte zu betreiben. Klar, es geht. Ich meine, die Handys sind frei, ja, nicht wie Konkurrenzprodukte, sie sind frei. Kann man die Prepaid-Karte reinmachen, ja, dann hat er das, ich glaube, 2 Stunden genutzt, dann war die Karte leer und das war's dann, ja. Weil die halt im Hintergrund immer Daten fließen bei den Handys. Man kann alles abschalten, aber dann hat man ein normales Telefon, dann kann man ein 20-Euro-Handy nehmen, da kann man auch mit telefonieren. Ne?
Ja, also der Taskmanager, Entschuldigung, Taskplaner und sowas, der funktioniert da natürlich noch. Aber viele Programme, die halt eben auf Maps oder auf andere Dienste zugreifen, gehen natürlich nicht mehr, ganz klar.
Mhm, genau.
Und was bringt mir ein Network Recovery-Programm, wenn ich, Discovery-Programm, wenn ich keine Netzwerkverbindung habe?
Ja.
Was bringt mir ein Hocker, ein Data-Sharing-Programm, wenn ich keine Datenverbindung habe? Das bringt mir ja alles nichts.
Genau, und die tausende von Twitter-Applikationen, die es gibt, ja. Ja, Twitter ganz ohne klar. Datenverbindung ist schlecht, ne? Mhm.
Es gibt noch eine, wenn man dran denkt, an letzte Woche, an Gaia, an Topo Maps, Gaia GPS, da kann ich ja Daten zwischenspeichern.
Ja, aber hast du eigentlich gewusst, dass einige Android-Handys, ist ja, gibt es ja Unterschiede von der GPS-Art her. Ja. Es gibt einige Handys, die haben GPS eingebaut, dass die nur in Verbindung eine Netzverbindung haben müssen. Ja, das heißt also, wenn ich zum Beispiel mitten im Wald stehe und habe auch kein Handy empfangen, was durchaus öfters mal der Fall ist, wenn man unterwegs ist als Geocacher. Ne?
Ja, das kennen wir ja.
Ja, ja. Dann hat man auch kein GPS. Also man kann keine GPS-Ortung durchführen, weil dafür, ich glaube, das nennt sich A-GPS oder sowas. Da müssen Netzwerktürme müssen mit Daten liefern, damit eine GPS-Ortung überhaupt möglich ist. Und das wollte ich auch noch dazu sagen. Also da das Programm, das wird nicht überall funktionieren dann.
Mhm. Okay.
Weil wir gerade schon geredet haben von dem Pressehype, ja, die immer versucht, alles, was nur auch ein bisschen negativ ist, ja, so hoch zu bauschen, dass es das Schlimmste der Welt ist. Da war was letzte Woche passiert, also da habe ich mich so im Nachhinein so richtig gefreut, da habe ich richtig Schadenfreude entwickelt. Ja. Und zwar ein klassischer Fehlalarm. Da hat so eine Sicherheitsfirma in Anführungszeichen, ja, mit Namen Lookout, hat da gesagt, dass es Wallpaper-Apps gibt. Ja, von einem bestimmten Anbieter, den Namen, den kann ich mir einfach nicht merken, also ist ja auch wurscht, und der wäre schadhaft und der würde Sachen auslesen, private Daten, unter anderem die Kontakte, die E-Mails und was weiß ich noch alles und sogar Google Voicemail Passwort soll übertragen worden sein an diesen Server in China. Und so, da haben bei mir gleich schon die Alarmglocken geklingelt. Ja, also zuerst mal, eine Sicherheitsfirma sagt, wie unsicher die Android-Applikationen sind. Ja, so eine Wallpaper-Applikation. Dann ist der Server in China. Hallo, Klischee, ne? Böse, böse Chinesen. Ja, schon wieder die. Ne? So, und dann ging es gleich los, dass dann eben die Daten dorthin verschwunden wären auf so einem dubiosen Server. Und dann wurde eben mal von anderen nachgefragt, von Android-Seiten. Und ich meine, das kam mir sowieso schon komisch vor, die Typen, ja. Also, Entschuldigung, zwei Typen hinter, also das Bild, ja. Also zwei Typen hinter ihren MacBooks, ja. Riesen Apple-Logo vorne drauf, ja. Und die quatschen dann über Android-Sicherheit. Na, also tut mir leid, das ist nicht vertrauenswürdig, ja. Und genau so war es dann nämlich auch, denn die Seite Android-Tab hat dann bei diesem vermeintlichen Betrüger angerufen und sich mit dem in Verbindung gesetzt und hat eben festgestellt, der Entwickler wehrt sich und es war nachzuvollziehen, dass diese Apps gar nicht auf diese Daten zugreifen können. Weil nämlich, das haben die Jungs von Lookout wohl total vergessen, dass das nämlich nicht so ist wie bei ihrem Anbieter von ihren MacBooks, dass da, wenn man auf Install drückt, dass irgendwas installiert wird und man weiß überhaupt gar nicht, was da passiert, sondern jeder Benutzer kriegt genau angezeigt, was diese App macht, welche Daten diese App überhaupt ansprechen kann. Und das wird nicht von dem Entwickler festgelegt, was da angezeigt wird, sondern das wird festgelegt von dem System. Das heißt, das System prüft, welche Befehle benutzt werden in dieser App. Und wenn dann zum Beispiel ein Befehl benutzt wird, der auf die Kontakte zugreift, dann steht in dieser Warnliste drin, Achtung, dass diese App eben auf die persönlichen Kontakte zugreifen kann. Und das war eben nicht der Fall bei dieser Wallpaper-App. Im Gegenteil sogar, das beliebteste Wallpaper-Programm, das ist immer ganz weit vorne, das tut auf wesentlich mehr Daten zugreifen als diese Wallpaper-Apps von dem einen Entwickler. Und klar, der Schaden ist natürlich jetzt entstanden. Google hat seine vielen Wallpaper-Apps bereits runtergenommen, bis zur weiteren Kontrolle, durch diesen Hype eben, um sich eben weiter schlechte Presse zu ersparen. Klar, verständliche Reaktion von Google, auch wenn diese nicht korrekt ist, absolut nicht korrekt ist, muss man ganz klar sagen. Und die Verleumdung hat aber eben stattgefunden und ja, was gesagt wurde, kann nicht ungesagt machen. Mittlerweile rudert auch Lookout immer weiter zurück und schränkt ein, ja, so war das auch nicht gemeint und das müsste halt jetzt erstmal kontrolliert werden. Es wäre halt die theoretische Möglichkeit bestanden, dass man da draufgreifen kann, was eben auch nicht stimmt. Und ja, also ich bin ehrlich gesagt ziemlich entsetzt darüber, dass die Medien so einen Schmarrn verbreiten, ohne irgendwie Nachforschung zu betreiben, weil Android Tab hat das 5 Minuten Arbeit gekostet, sich diese Apps noch schnell anzugucken, bevor sie vom Markt genommen wurden, um zu sehen, welche Daten da eben abgefragt werden können, weil das eben jeder Android-User bei der Installation sehen kann. Eine Schande ist das.
Ich möchte gerne was noch hinzufügen, und zwar hast du vorhin gesagt, es wird angezeigt, was halt eben abgefragt wird. Man darf jetzt natürlich keine Angst haben, dass wenn ein Programm auf Kontakte zugreift, dass es dem Zweck dient, die Daten weiterzuschicken, sondern oftmals werden dann zugegriffen auf Kontakte zum Beispiel, um das auf dem Desktop darzustellen oder sonst irgendwelche Funktionen. Also es heißt nicht gleich, dass die Daten, auf die er zugreift, auch wieder ins Internet gesendet werden.
Genau. Da ist zum Beispiel... wurden, ich weiß nicht genau, Moment, ich kann es hier sehen, da war nämlich auch Abbildungen drin von diesem, wo haben wir es denn hier? Da haben wir auch Abbildungen drin von den Screenshots, die gemacht wurden. Na, jetzt kämpfe ich hier gerade mit meinem Browser.
Mit Chrome oder?
Ja, mit Chrome. Ah, das hat nichts damit zu tun. Das ist ja so ein bisschen so schlecht mit zwei Computern zu bedienen. Der eine ist seitlich versetzt, aber wie gesagt, das wird noch alles sich ändern, wenn das Studio richtig gebaut wird.
Da bin ich aber gespannt.
Ja, kannst du auch. Ja.
Zur Einweihungssendung bin ich dann vielleicht da.
So, jetzt habe ich meine Güte, ist das ein Gram hier. Yo, mai! Augenblick. Ja, jetzt gucke ich mal, nämlich was da für Daten. Er hat nämlich Daten abgefragt, klar, mit dieser Wallpaper-App. Verdammt, das ist da nichts mehr zu sehen, das kann doch gar nicht sein. Momentchen, sorry, dass das jetzt so lange dauert. Ungeduldig, das ist es.
Ja, vielleicht sollte ich das Wort zum Sonntag sprechen.
Ja, mach mal.
Solange der Rio da sucht, ne, sprechen wir das Wort zum Sonntag. Also, es ist Sonntag. Und ich spreche, also auch Wörter.
So, okay, jetzt kannst du dein Wort zum Sonntag beenden, ja. So, hoppla, jetzt muss ich mal das Mikrofon schnappen. So, also... und zwar, es wird natürlich Internetverbindung, Full Internet Access gefordert. Warum? Wegen der Werbung. Da werden, ich glaube, AdMob-Werbung eingeblendet unten, ja. Auch das ist so ein Problem. Da haben manche Angst dafür, wenn es da heißt, okay, die App, zum Beispiel eine App, wo eben kein Internetzugang braucht, sagen wir mal einen Notizblock, ne, Notiz-App, steht auf einmal voller Internetzugriff und dann sagt man, Moment, wieso will die App Internetzugriff haben? Ja, das ist auch noch nichts Schlimmes, weil eben das Werbebanner, das da eingeblendet ist, ja, von der eingeblendet wird von der App, das braucht eben der Internetzugang und Android ist da rigoros und sagt, okay, da wird was geladen aus dem Internet, also muss der Benutzer ja anerkennen, dass eben Internetzugang existiert. So. Zum Beispiel dann Storage, modifizieren und löschen von SD-Karteninhalten. Klar, warum? Die Wallpaper-Apps, die können zum Beispiel diese Bilder, die können abgespeichert werden. Ja, also auf der SD-Karte, also braucht das Programm Zugriff auf die SD-Karte. Ja? So, das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Was auch noch drin war, zum Beispiel Phone Calls, Read Phone State and Identity. Ja? Und das ist einfach deswegen, man wollte eben, oder der wollte eben verhindern, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Anruf reinkommt, ja, dass die App im Vordergrund bleibt, stattdessen wird die dann eben, macht die dann eine Aktion und verschwindet zum Beispiel in den Hintergrund, etc., etc. Und nebendran wurde dann zum Beispiel auch verglichen die Backgrounds-App, das ist, wie gesagt, die beliebteste Wallpaper-App. Da wird verlangt, also auch Netzwerkkommunikation, Phone Calls, jetzt Systemtools, ja, dann Storage und Personal Informations, Read Context Data und Write Context Data, Contact Data. Also, diese App wurde anscheinend nicht beanstandet von Lookout. Warum? Ja, ist eine große Firma, der Server ist nicht in China, dann ist schon alles gut, ja. Also das riecht geradezu nach Populismus, was Lookout da rausgesaugt hat, ja. China-Server, chinesischer Anbieter, Wallpaper-App, ah ja, das ist böse. Ne? Ja. So sieht das
alles aus. Ist irgendwie böse, was nicht gleich sofort auf der Stelle revidiert wird. Das ist immer dasselbe. Ja, aber ich denke auch, dass das einfach ein Angriff war auf den Ruf von Android.
Ja, genau. Sonst gar nichts. Ja, das habe ich mir sofort gedacht. Zwei Typen hinter den Macs, ja, sitzen da und schelten über die Android-Apps. Also schon sehr dubios, ne?
Also, ja, vor allen Dingen Leute, die hinter einem Apfel sitzen, die sollten mal drüber nachdenken, was sie so unterstützen. Ja. Aber okay, das ist kein Thema hier, das haben wir auch gesagt, das lassen wir weg.
Ja, das ist ja klar. Ich meine, wenn wir jetzt hier in der Android, im Android-Podcast, ja, wenn wir jetzt die Sicherheit von Apps der Konkurrenz beurteilen wollen, dann können wir das zwar tun, aber dann sind wir genauso unglaubwürdig wie die Jungs, die das jetzt gemacht haben. Ne?
Ganz genau. Ja, hast du noch ein Thema oder was ist dein nächstes Thema?
Nee, ich habe momentan, also das war ein Hauptthema. Du hast doch noch eins, oder?
Ja, mein Hauptthema war ja eben das Digital Right Management von Google. Das haben wir ja eigentlich angesprochen. Ich habe noch zwei, drei andere Themen. Ja. Einmal sollte man erwähnen, Samsung kommt mit einem Android-Tablet am 11.8., angeblich 11.8. auf den Markt. Ja, das ist ja sehr kurzfristig. Das Tablet, ist ein 7-Zoll-Tablet, soll angeblich einen 1,2 Gigahertz-Prozessor haben und eine eingebaute 3,2-Megapixel-Kamera.
Ich dachte, das hätte 10 Zoll.
Bitte?
Ich dachte, das ist 10 Zoll, das von Samsung.
Nee, also es wird hier angegeben mit 7 Zoll. Leider sind auch die Angaben hier teilweise noch nicht ganz so genau und auch noch ein bisschen vage. Also so wirklich Hardware-Seite, wo alles genau aufgelistet ist, gibt es noch nicht. Es sind viel Spekulationen dabei.
Ja, okay.
Macht aber, also es gibt ein schönes Bild, ein Vergleich, Handy und halt eben dieses Tablet. Ja. Und dann kann man ungefähr abschätzen, wie der Größenunterschied ist und wie das dann von der Bedienung sein wird.
Also auf das Samsung-Tablet bin ich auch schon gespannt. Ja, ich habe da schon ein bisschen was gelesen, aber das hört sich doch wirklich schon mal gut an. Weil Samsung ist ja keine, ja, sagen wir jetzt eine No-Name-Firma, ja, sondern das ist ja eine riesen Elektronikfirma, und wenn die schon mal was rausbringen, dann kann man zumindest erwarten, dass es vom Grundgedanken her schon mal okay ist, ja. Gibt ja, wie gesagt, diese, ich hab's ja jetzt schon gesagt, diese No-Name-Pads gibt's ja jetzt Ankündigungen wie Sand am Meer. Wahrscheinlich werden 1% von denen jemals die Welt erblicken.
Also den Link für das Bild, von dem ich gesprochen habe, werden wir dann mit posten. Und dann könnt ihr euch mal selbst mal so ein bisschen das in Augenschein nehmen, den Größenunterschied so ein bisschen bewundern. Also ich kann mir vorstellen, dass man da ganz gut auf der Couch mit surfen kann. Sieht wirklich recht interessant aus.
Okay.
Ungefähr viermal so groß wie das Handy, circa. Aha.
Hast du schon was von dem Interpad gehört?
Von dem deutschen noch nicht. Interpad?
Das, nee? Da habe ich schon in der Wochensicht was darüber gesagt. So ein Anbieter Interpad.de will oder hat schon groß angekündigt ein Tablet, und das hört sich auch von den Daten sehr, sehr gut an.
Ich glaub, ach doch, natürlich, das ist das Kölner Unternehmen, richtig?
Ich glaube ja, genau, ja.
Ja, doch, habe ich das schon gehört. Ach, stimmt ja. Vor allen Dingen ein deutsches Produkt, hey, bull.
bull.
Ja, gut. Ja, klar.
Ich meine, ist ja schön, das WeTab ist ja auch schon angekündigt aus Deutschland, ne? Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, wenn es heißt aus Deutschland Tablets, weil ich hoffe, dass die ihre Hausaufgaben gemacht haben, ne? Ja, ich will jetzt nicht zu barsch klingen, ja, aber ich hab da immer die Bedenken, weißt du, wie beim Motorola Droid, ja, in den USA, ja, Droid, cool, und überhaupt, und bei uns Milestone, ja, dass das Telefon nicht mit Krawatte verkauft wird, das ist alles, ja. Und ich habe immer Angst, wenn so ein Tablet aus Deutschland kommt, das ist für die Business Class und so weiter, ja, so spießig und hin und her, ja, da habe ich echt Angst davor, ja.
Ist auch nicht die Zielgruppe. Ich finde, die Pads passen in das Business eigentlich überhaupt nicht rein.
Ja, hoffentlich sehen das die Firmen genauso.
Eben, wenn sie ihre Hausaufgaben gemacht haben, dann wissen sie, die Pads sind dafür da, um Leute zu Hause auf der Couch, beziehungsweise vielleicht draußen im Garten, im Liegestuhl, dass die surfen können und ein einfach zu bedienendes Gerät mal schnell zur Hand haben können.
Genau, reine Consumer-Sachen, Dinge, die man nicht braucht, aber vielleicht doch nutzt, ne?
Und man darf nicht vergessen, so solche Geräte sind keine Producer-Geräte. Ja? Das sind einfach reine Surfer, brauchst mal, mach mal vielleicht ein paar kleine Sachen Geräte, aber es sind keine PCs und keine Notebooks. Das muss man hier ganz klar nach wie vor sagen.
Ja, genau, das stimmt schon.
Es wird wahrscheinlich nie ein Adobe Photoshop für ein iPad oder ein Android oder wie sie alle heißen geben. Scheiße, jetzt habe ich das Wort doch gesagt.
Was?
Was? Nein, genau.
Das schneide ich raus nach der Sendung.
Naja, man muss auch mal was rausrutschen lassen können.
Nein.
Nee, aber das ist ein 10-Zoll-Tablet, das, was du jetzt meinst. Mhm. Das hat 10 Zoll, ne? Das ist ein Nvidia Tegra 2-Chipsatz.
Ja, ganz genau.
Ja, das ist das Kölner Unternehmen. Ja. Das ist wirklich ein deutsches Gerät oder zumindest mal in Deutschland zusammengebaut. Ja, ich sag's mal so.
Klar,
die Teile kommen natürlich aus Taiwan und China, keine Frage.
Und selbst da, ob das wirklich in Deutschland zusammengebaut wird, das möchte ich noch bezweifeln, weil schon würde das Ding vielleicht 1000 Euro kosten, aber angekündigt ist es wohl um die 500 Euro. Soll wohl noch eine zweite Version geben für 649 Euro. Und ich glaube nur, dass man das in Deutschland produzieren könnte. Ja, aber immerhin, gut, das Unternehmen ist ansässig in Deutschland, sagen wir mal so.
Vielleicht für das Unternehmen, vielleicht hören die zu. Macht das Ding 100 Euro teurer, produziert es in Deutschland, ich kauf's.
Ja, da müsst wahrscheinlich 300 oder 400 Euro teuer werden, um das dann immer noch kaufst.
Vielleicht, es kommt auf die Qualität drauf an, wenn die Qualität sehr gut ist. Also eins habe ich gelernt, deutsche Produkte haben oftmals eine sehr, sehr gute Qualität.
Ja,
und warum nicht? Ich habe auch einen Receiver von einem deutschen Unternehmen und bin damit äußerst zufrieden.
Ja, aber ob das jetzt gut, Receiver, okay, Ausnahme. Aber ob das für Elektronikprodukte, ob das für Elektronikprodukte zählt, da bin ich noch sehr, sehr skeptisch. Also bei mir, ich muss sagen, die hochwertigsten Produkte im Elektronikbereich kommen, also so sehe ich die Sache, definitiv aus Japan. Ja? Mhm. Die haben dort sehr viel Erfahrung, haben effektive Fertigungsstrecken Und man sieht da auch wirklich oftmals die Unterschiede von der Charge. Wenn zum Beispiel eine Charge in einem japanischen Werk produziert wird, dieses Unternehmen aber auch wegen zum Beispiel hohen Stückzahlen auslagert nach Korea oder China, dass die Chargen, die in Japan produziert werden, deutlich höherwertiger sind, deutlich weniger anfällig sind und besser verarbeitet sind, als die, die aus anderen Ländern kommen. Also ich muss sagen, ganz klar, also im Elektronikbereich traue ich Deutschland nicht ganz so viel zu.
Muss sagen. Also da möchte ich aber widersprechen, weil Okay. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, den Mobilfunkhersteller, der mit N beginnt, Ja. Ich meine, man kann es ja offen reden, Nokia, Ja. Die in Deutschland produziert haben. Nokia hat ein ausgezeichnetes Produkt gehabt, seit die ausgelagert haben, eine reine Katastrophe. Nur noch Schrottgeräte. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ist so.
Ja, gut, Schrottgeräte
hat sich da einiges ändert.
Also ich würde nicht unbedingt Schrottgeräte sagen, aber du meinst, da hat sich also was in der Qualität verschlechtert.
Auf jeden Fall. Also der Einsatz von Nokia-Geräten bei uns in der Firma hat sich deutlich gemindert, weil wir nicht mehr zufrieden sind.
Okay.
Aber okay, das jetzt dahingestellt ist, kommt. Ich als Deutscher möchte natürlich auch eine Produktion in Deutschland sehen, um natürlich Arbeitsplätze und natürlich auch meinen eigenen Stand hier in Deutschland zu verbessern, ist doch keine Frage. Weil alles, was ich unterstütze, was deutsch ist, unterstützt mich selbst doch auch.
Oh, hier können wir jetzt eine Riesendiskussion...
Ja, jetzt wollen wir nicht anfangen.
Ja, okay. Nee, jetzt können wir eine Riesendiskussion ausbrechen, weil man muss ja auch sehen, also ich sehe ehrlich gesagt da keine deutschen Vorteile, muss ich ganz klar sagen, im Elektronikbereich, zumal das eh alles globalisiert wird und wie du schon gesagt hast, die Teile kommen eh nicht aus Deutschland und ob das jetzt, sage ich mal, in Deutschland zusammengefriemelt wird oder woanders da, das spielt, würde ich mal sagen, nur ne die zweite Rolle. Arbeitsplätze hier schaffen mit solchen Produkten, glaube ich, wird eh nichts großartig, weil eben die Kapazitäten, die Hauptkapazitäten eben doch im Ausland liegen. Ich meine, Elektronikprodukte sind mittlerweile globale Produkte. Ja.
Also wenn du also man sollte jetzt, denke ich, auch das Thema beenden, weil das gehört hier überhaupt nicht her.
Genau, du hast es angesprochen, ja.
Ja, also, das ist mir...
Also wenn man so sagt, ja, ich unterstütze meinen lokalen Bauer, ja, weil es eben besser ist, wenn ich beim lokal was kaufe, lange Transportwege, umweltschutzmäßig und so weiter vermeide.
Ganz genau.
Das ist natürlich wunderbar, das ist absolut 100% kann ich nur unterstützen. Aber ich persönlich sehe das jetzt bei den Elektronikprodukten, also ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Also ein Produkt aus Japan wäre mir jetzt ehrlich gesagt lieber als ein Produkt aus Deutschland, weil da zumindest noch ein gewisses Know-how existiert. Und ich habe, wie gesagt, Angst, dass eben die Firmen, die in Deutschland ansässig sind, solche Pads produzieren, hier wieder mal das machen, was immer so gemacht wird bei uns, das Ganze auf Firmenkunden abzuzielen. Und dann haben wir echt ein Problem mit den Pads, ne? Aber okay.
Ich sag mal, abwarten und schauen wir es uns doch mal an, wenn es da ist und dann wissen wir mehr.
Okay, okay. Was haben wir noch? Wie sieht's
was
denn aus?
Haben wir noch?
Ja? Ja? Hast du noch was?
Was haben wir noch? O2 startet ein Rollout mit Froyo, also mit Android 2.2. Für Milestone und für andere Handys.
Hey.
Also so langsam, es gibt zwar jetzt leider kein genaues Datum, aber man muss wohl umgehend bevorstehen, Aha. Das Update, weil es wurde schon öffentlich bekannt gegeben.
Okay. O2 macht das.
O2 macht das. Aha. O2 startet Android 2.2 für Milestone und Co.
Okay.
Also für die Milestone-Freunde, die O2 haben, die können sich jetzt freuen, es kommt.
Also wir reden vom Droid,
Wir reden vom Droid, genau. Milestone ist auch das
Droid.
Es spricht übrigens auch das HTC gehört zu diesem Rollout mit dazu, für alle HTC-Freaks.
Okay, das ist ja nicht schlecht. Aber von genau. Vodafone hat man jetzt noch nichts gehört.
Vodafone hat man leider noch nichts gehört, zu meiner Trauer, da ich ja Vodafone habe. Dann noch als... Abschluss haben wir ja noch die Apps der Woche. Vielleicht
ja, genau,
die,
genau.
Ich würde sagen, leg du mal los, was du so Nettes hast. Ich bin mal gespannt.
Ja, also ich habe diesmal freie App. Frei meine ich jetzt diesmal tatsächlich auch eine kostenlose App. Ist super klein und eigentlich recht simpel. Alleine macht es eigentlich überhaupt nichts großartig. Ja. Macht schon was, aber halt bringt nichts. Und zwar ist das eine App für den Wiimote Controller. Genau. Und das ist eine fantastische Geschichte. Ich konnte es ehrlich gesagt nicht fassen. Ja. Ich habe mir das mit wenig Erwartungen installiert. Und das Programm soll also ein Nintendo Wii Controller an G1 beziehungsweise an anderen Android-Handys natürlich auch ermöglichen. Allerdings gleich von weg, keine Handys mit Sense-Oberfläche, weil diese Sense-Oberfläche hat laut Entwickler einen Bug, die das nicht ermöglicht. Und somit funktioniert das nicht. Da muss die Input-Method ausgewählt werden nach der Installation von dem Programm auf dem Wiimote-Controller. Das ist anfangs etwas verwirrend. Das ist auch der einzige negative Punkt bei dieser App. Die Installation ist noch einigermaßen okay, aber dann muss man eben, wenn man dieses Programm aktiv benutzen will, muss man diese Eingabemethode, heißt es glaube ich in deutschen Preferences, ich habe das bei mir in Englisch stehen, ich weiß nicht so genau, muss also ausgewählt werden, dass das Programm eben diese Eingabemethode ist und nicht etwa das Android Keyboard, das Software Keyboard. Das muss man danach auch wieder umstellen, damit es keine Probleme gibt. Dann kann man den Controller verbinden mit dem
Android. Ich muss dich korrigieren, entschuldige. Ja. Dieses Programm hat aber, wenn du mal in die detaillierteren Einstellungen gehst, ja, eine Einstellung drin, wo du sagst, beim Beenden des Controllers soll er automatisch umschalten auf die interne Tastatur.
Ja, genau. Das kann man automatisieren. Also das kann zumindest das Programm automatisch. Man muss allerdings halt wenn man das benutzen will, muss man manuell leider umschalten auf diese Input-Methode Remote Control. Und sonst Nunchuck wird unterstützt sogar. Also dieser analoge Controller, den man dranpacken kann an die Wiimote. Man muss dann Bluetooth natürlich einschalten, dann wird das Gerät verbunden. Also der Wiimote-Controller wird verbunden, indem man 1 und 2 gleichzeitig drückt, also die Tasten 1 und 2 gleichzeitig. Dann wird das Gerät erkannt und eingerichtet. Und schon kann man das dann nutzen. Man sieht schon am Bildschirm, wenn man dann Tasten drückt, dass tatsächlich eine Übertragung stattfindet. Es gibt eine Reaktion. Und einfach ohne weitere Konfiguration habe ich dann mal den Frodo 64 Emulator geladen, den C64 Emulator, und konnte dann tatsächlich mein gutes altes Goonies tatsächlich spielen mit diesem Wii-Controller. Und das hat mich echt umgehauen, ja. Also wirklich, ohne weitere Konfiguration als Joystick für den C64-Emulator. Und das war wirklich der Hammer. Du hast es, glaube ich, auch probiert mit dem SNES-Emulator, gell?
Ganz genau. Und das hat auch super funktioniert.
Wahnsinn.
Ja, ich habe hier mein Donkey Kong Country ein bisschen gezockt. Und ich war selber sprachlos.
Ja, doch.
Also unglaublich. Ja, wenn man jetzt hingeht, es gibt auch ein YouTube-Video von einem, der ist hingegangen, hat eine Fahrradhalterung genommen, hat da mit Gummiband die Wiimote dran gemacht. Dann hatte er so die Wiimote in der Hand und wie so ein Schwanenhals dann vorne sein Handy und ja, konnte dann zocken, mobil. Das war dann so sein, wie sag ich mal, V-Boy.
Der Hammer.
Ja, das ist, da gibt's ein Video dazu auf YouTube. Leider habe ich jetzt den Link nicht, aber könnt ihr sicherlich crawlen, das geht bestimmt.
Ist ja wirklich stark. Also, das hat mich richtig umgehauen, deswegen, das musste die App der Woche sein. Ich hätte zwar noch eine gehabt, aber die mache ich dann nächste Woche, weil die hat's auch verdient. Aber der Remote-Controller, das hat mich umgehauen. Die Links übrigens zu den ganzen Themen und zu den Apps gibt's dann natürlich auf der Seite bei uns uncast.thenetcast.com. Bitte die Mehrzahl nicht vergessen von The Netcast. Ja. Und dort könnt ihr alles nochmal nachlesen. Und deine App der Woche, Mo.
Ah, ich habe zwei. Oi. Ich habe zwei kleine. Ja, ich habe zwei kleine. Eine kannst du leider nicht probieren, weil die funktioniert erst ab Android 2.1.
Oh, set Android.
Schade. Aber dennoch, es ist eine kleine Applikation, aber ehrlich gesagt, sie fesselt einen. Jeder kennt das Daumenkino. Mhm. Jeder hat mal vielleicht sogar so einen kleinen Block genommen, hat mal so ein kleines eigenes Daumenkino draufgemalt.
Ja, ja.
Sowas gibt es auch für Android. Aha. Und zwar heißt das Programm StickDraw. Und man kann dann relativ simpel einfach...
Wie heißt das Programm?
StickDraw.
StickDraw.
StickDraw, okay. Genau. Und man kann, man malt eine Zeichnung,
ja?
Drückt auf Weiter, malt die nächste, drückt auf Weiter. Also es ist ganz einfach gehandhabt.
Aha.
Speichert das Ding ab und zum Schluss habe ich eine Animation.
Okay.
Und das ist sowas von witzig und macht sowas von süchtig. Das ist unglaublich. Leider fehlt noch so eine Funktion wie als Video abspeichern auf YouTube hochladen oder so. Das geht leider noch nicht.
Oh,
ich weiß auch nicht, ob sowas irgendwann mal möglich ist, weil es ist ja nichts anderes als eine Abfolge von Bildern, was er da macht. Das ist leider kein Konverter oder sowas dabei.
Was für ein Format speichert er das ab? Wirklich als einzelne Bilder?
Anscheinend. Also ich habe jetzt noch nicht geguckt, der speichert es ab und dann habe ich eine Datei, aber ich habe jetzt noch nicht über den Dateimanager geguckt, wie die Datei heißt.
Das wäre nicht schlecht, wenn es einzelne Bilder wären, die könnte man dann einfach mit zum Beispiel mit The Gimp und so als Animation zusammenfügen.
Und ja, was natürlich ja extrem aufwendig wäre. Also da gehört eigentlich meines Erachtens Plugin rein, welches da irgendwie ermöglicht, da eine Animation oder sowas abzuspeichern.
Mhm.
Aber es ist, wie gesagt, es macht tierisch Spaß, ladet es euch runter, guckt es euch an.
Cool.
StickDraw heißt das Ding und ist auch ein kostenloses Programm.
Und das
leider
funktioniert
erst
bei mir
ab Android 2.1.
Das funktioniert bei mir nicht, nur bei Android 2.2.
2.1 und höher.
2.1 und höher.
Genau.
Mann!
Ja, leider. Tut mir echt leid. Dann habe ich noch ein kleines Programm, was auch super witzig ist und absolut süchtig macht.
Aha.
Das heißt, das ist eher ein Scherz, ein Spielprogramm. Das heißt Sniper Shot. Sniper Shot hat einen großen Nachteil, es braucht unwahrscheinlich viel Speicher. Es braucht 4,1 Megabyte, leider, also es ist sehr, sehr viel. Aber es ist super witzig, also wenn man den Platz hat, sollte man es sich mal runterladen und mal angucken.
Mhm.
Und zwar kann man die Videokamera des Gerätes mit Sniper-Ansicht benutzen, mit verschiedenen Waffen. Man kann dann sogar auch schießen und er macht dann ein Foto von dem Ganzen, dann zeigt er dann den ich halt beschossen habe mit dem entsprechenden Einschussloch als Foto. Also,
oh,
es ist super witzig.
Zeigt das ja nicht der Familienministerin.
Ja.
Oh, nein, das wird wieder Android-User als potenzielle Amokläufer.
Ja, Quark. Nee, also es ist wirklich ein super tolles Scherzprogramm und also man kann da so wie mit allen Ballerprogrammen so nachladen und schießen und
wenn ich das richtig verstehe, das ist so ein bisschen Augmented Reality, das heißt, du hast das normale Bild im Hintergrund. Ja?
Ganz genau.
Und du kannst dann praktisch schießen und das wird dann praktisch in das Bild eingeblendet sozusagen.
Also man sieht es aus der Sicht der Waffe.
Ja.
Also hat man ein Fernrohr, da siehst du halt eben diese Fernrohreinzeichnungen oder man hat Korn und Kimme und kann halt eben zielen, schießen und kann dann auch einstellen, dass er davon ein Foto macht. Man sieht dann aber nicht Korn und Kimme, sondern man sieht dann nur das Einschussloch. Also es ist super witzig. Und,
oh Mann. Ja, ich habe gerade meine Tannenmütze auf, weißt du? Das passt
gesagt,
gerade optimal, ja.
Also es gibt mehrere Waffen zur Auswahl.
Aha.
Und ja, einfach mal durchprobieren. Jede Waffe hat natürlich eine andere Sicht. Und
das heißt,
ja,
man kann da so richtig morgens auf die Arbeit gehen, ja, den Chef so ins Visier nehmen virtuell und dann bang!
Ich mach mal ein Foto, genau! Das geht. Also man kann hier, wie gesagt, man kann alles Mögliche hier auswählen.
Oh Mann. Ich bin froh, dass es noch keine Alterskontrolle gibt im Android Marketplace.
Also es sind 5 Waffen stehen zur Auswahl. Eine russische Halbautomatik, also Ziel, also Sniper.
Ja.
Dann was haben wir denn hier noch? Eine chinesische Waffe, eine amerikanische Waffe. Also es ist, wie gesagt, 5 Waffen zur Auswahl, alles nach
Waffen. Eine chinesische Waffe.
Ja, das gibt es auch. Und
ich wüsste schon sowas, wo man das machen kann. Man könnte ja im Internet das Bild aufrufen von diesen 2 Typen von Lookout, ja, und könnte dann, nee, lassen wir das, ja. Lassen wir das.
Das lassen wir, ja. Ne? Also, wie gesagt, Ziel. Und
also ist, im Videofeed er macht das jetzt gerade mit seinem Android Handy, mit seinem Droid. nutzt jetzt gerade die Applikation.
Mhm.
Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer.
Also was man jetzt sagen muss, wenn man jetzt abdrückt und schießt, muss man noch eine Zeit lang draufhalten, sonst wird das Foto nichts, weil es braucht anscheinend einen Moment, bis er da wirklich das Foto macht. Wenn man dann woanders hin zeigt und dann landet die Einschusskugel leider woanders. Also das Schießen und das Aufnehmen des Fotos hat einen zeitlichen Versatz.
Ah, okay, okay.
Aber da kann man mit leben. Also das ist, wie gesagt, es ist einfach super fun.
Weißt du, wie groß die App ungefähr ist?
Ja, leider, wie gesagt, über 4 Megabyte. 4,1 MB.
Zu viel für eine Spielerei fürs G1.
Klar, aber wie gesagt, ich werde es auch nicht drauflassen. Aber ich, wie gesagt, ich finde es super witzig.
Mhm.
Und wie gesagt, man hat ein Einschussloch da tatsächlich drin. Das ist Hammer. Und der speichert es dann als Foto ab.
Oh Mann. Nimm doch mal ein Bild vom Apfel oder so und mach das mal, schick mir das Bild dann rüber, ja? Nimm mal einen Apfel ins Visier, mach mal ein Loch rein und schick mir das Bild, das kommt im Podcast dann.
Okay.
Das machen wir dann als Titelbild für den Podcast.
Machen wir.
Es gibt übrigens keinen Podcast, es gibt einen Netcast. Entschuldigung.
Ja, gell, bitte, ja.
Ja.
Das ist, der Hammer. Ja, vielleicht.
Mach's nachher. Guck mal, ob du irgendwo einen Apfel hast und baller da mal drauf, ja? Und dann schick mal das Bild. Das können wir unbedingt benutzen. Wahnsinn. Coole Geschichte.
Also es ist ganz witzig, ja, auf jeden Fall. Dann hätte ich noch ganz kurz noch was angesprochen. Ich glaube, du hattest in deinem anderen Podcast tatsächlich mal auch das Thema gehabt.
Ja.
Und
Netcast.
Zwar, nee, das Programm heißt Hocker.
Ah,
das hattest du, glaube ich, schon mal erwähnt. Und das möchte ich nochmal so ein bisschen aus der Versenkung kurz rausholen. Hocker ist ein Programm, das erkennt die Nähe eines anderen Handys, das auch Hocker laufen hat. Und man kann dann ohne irgendwie Heckmeck, Schnickschnack einfach ein Bild, ein Text oder sonst was vom einen zum anderen Handy einfach rüberziehen oder rüberwerfen.
Aha.
Es ist einfach genial. Das erkennt wirklich so, was weiß ich, der ist jetzt gerade in der Nähe. Und da kann ich die Handys nebeneinander legen, kann dann von links nach rechts das Bild einfach reinziehen. Aha. Das muss mir einer erklären, wie das geht. Unglaublich.
Ja, das ist nicht schlecht. Ich habe das auch schon mal gesehen, also Demonstrationsvideo. Und das ist lustig, ja. Da macht man richtig so diese Bewegung, zack, und der andere macht die Bewegung, wupp, als ob er das fangen würde. Und dann hat man tatsächlich, diese Datei wird dann tatsächlich übertragen. Absolute Wahnsinn, ja. Naja, Location-Based Services macht's möglich, ne?
Ja, absolut. Und wir sollten das vielleicht mal beim nächsten Treffen.
Okay.
Sollten wir das doch mal ein bisschen austesten.
Okay. Und ich lasse jetzt schon mal die Musik im Hintergrund laufen, denn wir sind schon wieder am Ende. Unglaublich, wie schnell eine Stunde vergeht, ne?
Ja, Gott, ne? Ich meine, zwei Dummlaberer vergeht die Zeit doppelt.
Ja, ja, genau. Wir haben heute jede Menge Mist gelabert, ja. Muss man was sagen, aber naja, gut. Die Hälfte davon schneiden wir raus, dann bleiben noch 20 Minuten übrig, wenn wir das Dummlaber rausgeschnitten haben. Nee, das machen wir natürlich nicht.
Aber wir sitzen hier in einem freien Netcast.
Ja, ja, hier wird nichts zensiert, hier wird nichts zensiert. Auch wenn sich einer am Kopf und Krage reden, wird uns nicht zensiert. Okay, also, das war's vom Uncast und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr konntet wieder ein paar interessante Themen erhaschen hier. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Ja. Mario, Mo, Entschuldigung.
Ja, dann sage ich auch mal Tschüss, viel Spaß beim Hören und ich hoffe, ihr bleibt immer dabei. Ja, weil wir werden mit Sicherheit mit genauso viel Energie weitermachen.
Jawohl, tschüss.
Tschüss.